Willkommen zu Generationen auf dem Sofa. Ein Podcast von Radio Hitwave.
Schulzeit, das höre ich immer wieder von Leuten, war eigentlich die schönste Zeit im Leben. Das wird man nicht empfinden, wenn man in der Schule steckt. Das merkt man erst, wenn man danach ist.
Ich fand, man hatte immer ein Ziel, man hatte immer was zu tun, man hatte neue Herausforderungen quasi. Also ich fand das immer gut.
Ich bin so ein bisschen dem Naturwissenschaftlichen zugewandt. Das war natürlich immer spannend, wenn wir Experimente machen, wenn wir Versuche gemacht haben.
Aber ich engagiere mich sehr für unsere Romfahrt zum Beispiel, was dann einfach bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern nachhaltig in Erinnerung bleibt, weil sie sagen, das ist, also da habe ich jetzt erstmal gemerkt, was ich da die ganzen Jahre überhaupt gemacht habe.
Also diese Vereinfachung, die suche ich einfach. Ne? So naturwissenschaftlich sucht man ja irgendwie so nach dem Stein der Weisen.
Es ist schon schwierig, weil eben die Vorgaben so eng sind. Ne? Also heute muss jeder quasi schon Deutsch, Mathe und Fremdsprache machen. Dann sind die Abiturfächer schon fast abgedeckt und dann hat jeder vielleicht nochmal, ja, kann er vielleicht da nochmal einen Schwerpunkt auf Geschichte oder auf Naturwissenschaften legen.
Generationen auf dem Sofa. Und jetzt auf Sofa zu Leon Oeste.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Generation auf dem Sofa, dem Podcast, in dem Jung und Alt ins Gespräch kommen, einander zuhören und voneinander lernen. Zwei Generationen, eine Couch. Und diesmal haben wir ein Thema, das uns alle irgendwann mal betrifft oder betroffen hat, denn es geht um die Schulzeit. Wie prägt uns Schule? Warum erinnern sich manche mit einem Lächeln an ihr Klassenzimmer, während es für andere eher so ist, dass sie froh sind, dass es vorbei ist? Und was hat sich im Laufe der Jahrzehnte vielleicht auch verändert? Nur die Lehrpläne oder auch Umgang miteinander und Erwartungen, vielleicht auch der Druck? Wollen wir drüber sprechen in dieser Folge, über das Lernen und Lieblingsfächer, aber auch Schulweisheiten vielleicht oder auch das ein oder andere, was man eben in keinem Lehrbuch findet. Natürlich gibt es wie immer persönliche Geschichten, Erinnerungen und Gedanken zu einem Thema, das uns alle geprägt hat, egal ob noch mittendrin oder auch schon lange draußen. Heute wieder bei uns Frank von der Radiorunde, schön, dass du da bist, 58 Jahre alt, Schulzeit 70er, 80er erlebt wahrscheinlich, jede Menge Geschichten sicherlich aus seiner Zeit, aber du hattest auch zwei Kinder, die in der Schule waren, also von daher kannst du auch von da ein bisschen was erzählen. Und diesmal auch ein Lehrer dabei, 34 Jahre bist du alt, Matthias. Du kennst Schule also nicht nur aus der Jugend, sondern eben auch noch heute täglich aus dem Klassenzimmer und aus dem Lehrerzimmer. Also da werden wir sicherlich auch einiges Schönes erfahren. Und diesmal vertrete ich mal selber die junge Generation von der Hitwave. Direkt aus der Abi-Phase jetzt, direkt nach meinen schriftlichen Prüfungen, bin ich hier mit vielleicht auch frischen Eindrücken und wollen wir mal gucken, wie das heute in dieser Dreierkombination funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Also freue ich mich auf viele schöne Einblicke, Rückblicke und den Austausch hier zwischen uns. Denke, das wird gut. Frank, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, wie war das damals? Gab es damals so Frontalunterricht oder eher freie Entfaltung und Projektwochen? Wie willst du das beschreiben?
Ja, also erstmal als Vorwort, Schulzeit, das höre ich immer wieder von Leuten, war eigentlich die schönste Zeit im Leben. Das wird man nicht empfinden, wenn man in der Schule steckt. Das merkt man erst, wenn man danach ist. Man war zu Hause versorgt von den Eltern, man hatte wenig Probleme, hatte Freizeit und das sieht natürlich im Berufsleben anders. Also meine Schulzeit war schon viel Frontalunterricht, aber ich bin so ein bisschen dem Naturwissenschaftlichen zugewandt. Das war natürlich immer spannend, wenn wir Experimente machen, wenn wir Versuche gemacht haben oder bei uns fing das damals an, Informatikunterricht. Man durfte dann, wenn man da einigermaßen Bescheid wusste, alleine in den Informatikraum, sage ich mal. Und ich muss sagen, in dem Bereich hat mich das auch so ein bisschen geprägt. Man stand mit dem Wissen, weil man in der Freizeit sich damit beschäftigt hat, öfter an der Tafel und hat was erklärt als der Lehrer selber. Aber das war auch dann ganz toll, wenn man das im Nachhinein dann bewusst erlebt hat und sagte, Mensch, da war jemand, der hat einem die Möglichkeit gegeben. Man kann vieles erst schätzen, wenn es vorbei ist letztendlich. Ne? Wenn man sich die Zeit nimmt, auch darüber nachzudenken und sagt, was hat einem da geprägt? Weil das Leben ist irgendwie die Summe der Begegnungen. Und wenn man die Begegnungen nachher im Nachhinein gerade mit Lehrern nochmal bewusst spiegelt, dann sieht man auch welche, die einen mochten letztendlich, die einen auch unterstützt haben und welche, die vielleicht irgendwo dann doch ein bisschen nicht so herzlich dabei waren, sage ich mal.
Wie ist das bei dir gewesen, deiner Schulzeit? Bist du da glücklich drauf zurück? Würdest du sagen, das war eine schöne Zeit, oder?
Doch, ich würde auch sagen, das war eine schöne Zeit. Also Ich fand, man hatte immer ein Ziel, man hatte immer was zu tun, man hatte neue Herausforderungen quasi. Also ich fand das immer gut und ich sehe es auch so. Ich hatte Lehrer, an die ich mich sehr gut erinnere und an die mir auch ein Vorbild sind, auch in meinem heutigen Tun. deswegen, und es gibt natürlich auch Lehrer, wo ich sage, so will ich es auf keinen Fall machen. Ne? Und dazwischen bewegt man sich dann irgendwie.
Warst du selbst als Schüler auch auf dem Beisenkamp, oder?
Ich war am Märkischen Gymnasium, genau.
Also bei mir ist es tatsächlich so, wie du gerade schon gesagt hast, es ist schon eine Zündzeit, die Schule. Ich würde sagen, dass jetzt so am Ende, wenn ich jetzt am Ende von der Schulzeit stehe, mein letzter Schultag und so, man denkt ja immer, oh cool, irgendwann ist es vorbei, dann kann man ins Berufsleben gehen. Aber wenn man dann wirklich diesen letzten Tag hat oder dann das anfängt, man, dass man die Fächer zum letzten Mal hat, das ist schon ein echt komisches Gefühl, wenn man dann, keine Ahnung, plötzlich das letzte Mal seine so Deutsch oder Englisch in der Schule hat oder so, kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Das hat einen eigentlich einen so lange begleitet, also der Deutschunterricht von der ersten Klasse bis zum Ende. Und plötzlich ist das einfach vorbei. Das ist irgendwie schon, finde ich, schon ein komisches Gefühl, aber irgendwie auch trotzdem schön. Ich bin gespannt, wie sich das ja weiterentwickelt. Ihr seid beide, du bist Lehrer, also bist du logischerweise an der Schule ziemlich aktiv. Du bist aber auch an der Schule aktiv als AG-Lehrer. Was machst du genau?
Ja, also wir haben an der Sophie-Scholl-Schule, ich mache das jetzt mittlerweile immer nur ein halbes Jahr letztendlich, um den Kontakt nicht zu verlieren. Ich mache eine MINT-AG, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und da geht es dann um Robotik, Programmierung, Löten, sage ich mal. Es gibt manche Themen, wo man am Anfang gedacht hat, aber die haben sich so toll entwickelt. Ich habe das eigentlich gemacht damals, meine Kinder waren an der Schule. Ich bin da reingerutscht, man hat gefragt. Ich fing schon sehr früh mit Robotik an. Dann haben wir da die erste MINT-AG mit Robotik gemacht. Und dann hat sich das im Prinzip vertieft. Und ich bin auch immer mit dem Gedanken dahin gegangen, was kann ich selber daraus lernen? Was würde ich mir wünschen? Und das hat sich so entwickelt. Und ich bin ja zufällig hier jetzt eingeladen worden. Wir arbeiten weiter auch hin, auch an Bildungskonzepten letztendlich, weil ich glaube, die Schule ist letztendlich ein Raum, ein Werkzeug, um Bildung zu vermitteln. Aber Bildung geht überall letztendlich. Und das ist so die Vermittlung. Ich bin auch Vorsitzender des Bildungsvereins in Bockum-Höfel, wo wir dann auch MINT-Experimente samstags morgens durchführen, um letztendlich das so als Schule Plus sozusagen zu sehen. Ich würde nicht das System Schule so ändern, aber ich würde Angebote machen, wo die Schüler die Möglichkeit haben, gerade in den Wissensbereichen MINT oder auch Sprache, sich nachmittags zu artikulieren. Ne? Das macht ja auch jemand, der Fußball spielt, der lernt es vielleicht in der Schule oder Volleyball, der hat den ersten Kontakt beim Volleyball, aber geht dann in einen Verein, wo man dann diese Dinge machen kann, sage ich mal. Da brauche ich den Fußballplatz als Werkzeug, da brauche ich die Bälle, da brauche ich die Tore und genauso ist es dann in den anderen Bereichen, sage ich mal. Im Bereich Sprache brauche ich Bücher, da brauche ich vielleicht mal Vokabelhilfen, sage ich mal und so ist es im MINT-Bereich auch. Ich brauche Materialien. Am Ende ist es ja immer, ob es jetzt ein Kochbuch. Ich brauche Zutaten, ich brauche die Werkzeuge, um die zusammenzuführen und dann letztendlich eine Anleitung, um das umzusetzen. Und das geht im praktischen Bereich bei Experimenten, aber das geht aber auch im virtuellen Bereich bei Mathe zum Beispiel.
Sind deine, also deine Lieblingsfächer in der Schule früher jetzt die, die du auch unterrichtest oder hat sich das nochmal verändert?
Das sind genau die. Ne? Ich habe Latein früher gerne gemacht, komischerweise vielleicht für manche und das habe ich dann auch studiert und genau und versuche auch heute immer noch auch meine Begeisterung für das Fach weiterzugeben und ich sehe es auch so, dass da muss man dann quasi auch über das hinausgehen, was dort vielleicht gemacht wird. Also ich könnte mir jetzt nicht nur vorstellen, mit meinen Schülern jede Stunde zu übersetzen. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil und das gehört auch auf jeden Fall dazu. Aber ich engagiere mich sehr für unsere Romfahrt zum Beispiel, was dann einfach bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern nachhaltig in Erinnerung bleibt, weil sie sagen, das ist, also da habe ich jetzt erstmal gemerkt, was ich da die ganzen Jahre überhaupt gemacht habe oder wofür ich das gemacht habe. Und so finde ich, kommt das eine zum anderen irgendwie dann zusammen. Ne?
Wie versuchst du, deinen Unterricht zu machen? Also wie würdest du das beschreiben, wenn du deinen Unterricht beschreiben müsstest?
Ich finde immer wichtig, den persönlichen Bezug zum Thema, glaube ich. Also gerade in zum Beispiel im Lateinunterricht ist es schwer, manchmal da den Bezug hinzubekommen. Da hat sich aber in der Didaktik auch viel verändert. Man übersetzt nicht nur Cäsar, weil Cäsar so toll ist, sondern man überlegt, welche Strategien stecken dahinter. Das ist doch eigentlich das strategische Wissen, darum geht's. Und jetzt sind wir mal alle Cäsar und überlegen mal, was ist denn der beste Weg? Was wäre jetzt, wenn wir die Landkarte hier haben, was würdet ihr denn jetzt machen? Ne? Also das auf eine persönliche Ebene zu holen. Im Religionsunterricht ist das einfacher, weil es dann eben Themen sind, die alle beschäftigen. Aktuell zum Beispiel mit meiner Oberstufe haben wir eine ganz angeregte Diskussion zum Thema Schwangerschaftsabbrüche geführt. Ich wollte da gar nicht so lange drüber diskutieren, das haben wir da schon eine ganze Stunde zugemacht und im Grunde ist es nur eine Diskussion. Also ich habe da jetzt methodisch oder didaktisch gar nicht so wahnsinnig viel geleistet, aber vielleicht sind es dann die wenigen Fragen, die dann ja irgendwie die Schüler total ansprechen und dass sie da irgendwie Interesse haben.
Bei dir war das in der Schule auch, also das hast du schon gesagt, war immer schon dieser MINT-Bereich. Würdest du sagen, das ist gut genug im Vordergrund an den Schulen oder würdest du sagen, da kann man noch mehr tun?
Das ist schwer zu beurteilen, sage ich mal. Ich meine, die Schulen sind ja mittlerweile wirklich gut ausgestattet mit vielen Dingen, ne? Also gerade im technischen Bereich. Aber man kann es anders machen, sage ich mal. Also wie gesagt, die Fußballer gehen nachmittags machen dann weiter ihren Sport oder die Leichtathleten. Ne? Man müsste eigentlich auch in der Schule oder mit Hilfe von außen zum Beispiel auch Labore und Physikräume öffnen, dass man da mal hingehen kann und die Sachen benutzen kann. Die stehen, ich sag mal, die ganze Nacht da rum und keiner macht was damit. Also am Ende geht's ja darum, ich sehe das wie so ein Thermomix. Ne? Der Thermomix kann unheimlich viel, der Physikraum kann auch unheimlich viel, aber ein bisschen wird benutzt, aber die Ressourcen werden einfach nicht genutzt, sage ich mal. Ich habe auch im Bereich Sprachen, ich kann da mal von mir wieder erzählen, ich bin damals hängen geblieben, sage ich mal, 6. Klasse, ich war auf dem Galileo-Gymnasium, hatte ich sprachliche Probleme. Ich bin aber in die Oberstufe versetzt worden mit einer 5 und mit einer 5 in Englisch und in Französisch, weil ich in den Naturwissenschaften Einser hatte. Das war eine Förderung für mich, weil sich da Lehrer auch eingesetzt haben. Aber ich bin letztendlich in dem Bereich hängen geblieben, weil ich mir zu Hause viel aufgebaut habe. Ich habe ein Chemielabor, ein Physiklabor, ich habe Lötkolben gehabt, also so damit gespielt letztendlich. Das war die Geschichte. Und ich glaube, die Schule sollte als Bildungsraum genutzt werden, wo viele Dinge dann, wo ich mit Dingen konfrontiert werde. Vielleicht kommen wir gleich noch auf die Frage, wie hat man das bei den eigenen Kindern, weil ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, wie würde man das verbessern, wie würde man das umsetzen? Und ich glaube, es gibt viele leichte Dinge. Latein zum Beispiel, ne? Die Flure, wenn man mal entlang geht. Wir hatten damals vorgeschlagen, zum Beispiel in den Fluren, das können ja auch lateinische Sprüche sein. Errare humanum est, ne? Irren ist menschlich. Wenn du das jeden Tag siehst, dann kannst du das. Ne? Aber die Flure sind leer, dann kommt so ein Argument, ja, aber wir dürfen da nichts machen, weil das aus brandschutztechnischen Gründen nicht geht. Also völlig. Da hat sich nie einer mit beschäftigt, ne? Und in der Klasse aufhängen, die wichtigsten Vokabeln, die du im nächsten halben Jahr hast, als Tafelwerk letztendlich. Ja, das geht nicht, weil wir benutzen immer noch mal den Overhead-Projektor. Früher sind wir in den Erdkunderaum gegangen und haben die Landkarten geholt, weil wir gar keine Digitaltechnik hatten. Und das sind so Sachen, man kann es wirklich reduzieren, wenn man das Kompetenzdreieck nimmt, sage ich mal. Wir haben Wissen, das heißt, du musst einzelne Bausteine haben, die musst du kombinieren, das ist das Denken, ne? Und das muss kommuniziert werden. Und das höchste Ziel ist ja der Lehre, wenn das, was ich dir erklärt habe, dass du mir das erklären kannst. Also so einfach erscheint mir das. Und das muss dann halt ein bisschen systematisiert werden und die persönliche Ebene zu den Menschen, zu den Schülern dann aufbringen, dann funktioniert das. Ne? Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel. Warum gibt es, wir haben das gemacht, sage ich mal, auch zu Hause. Warum gibt es keine Unterlage, sage ich mal, morgens, ne, diese Platzunterlage, da sind die 800 wichtigsten Vokabeln drauf. Da, wenn du da jeden Tag mit konfrontiert wirst, also dieses Triggern nachher immer wieder, immer dran denken. Ne? Und viele vergessen ja auch Dinge. Du lernst heute was, 2 Monate später. Also du musst jeden Tag getriggert werden. Und da sind die Räumlichkeiten in so einer Schule eigentlich die beste Möglichkeit. Aber wir arbeiten dran an diesen Konzepten, weil ich bin ja hier, wie gesagt, zufällig eingeladen worden. Das ist halt mein Ding, diese Erfahrungen dann auch wirklich umzusetzen, aber nicht punktuell, sondern dann wirklich einen Bildungsweg zu haben, den man dann hat und das auch dann zu unterstützen.
Ich finde, wenn ich jetzt, also, was bei mir immer so war, wenn ich dann nach Hause kam, nach einem, keine Ahnung, 8-Stunden, 10-Stunden-Tag in der Schule manchmal, und dann, also ich gebe dir da vollkommen recht, so dieses, dass man sagt, ja, man muss das muss immer wieder aufkommen, aber ich persönlich habe nach 10 Stunden, wenn ich dann um 16.30 Uhr zu Hause bin, nicht auch noch Lust, mich 3 Stunden wieder hinzusetzen, um mir noch was anzugucken. Manchmal muss man das, keine Ahnung, Hausaufgaben oder wenn es dann doch mal an eine Klassenarbeit, eine Klausur ging, wie auch immer, dann lässt sich das natürlich nicht vermeiden. Aber wenn ich jetzt nicht die Hausaufgaben für den nächsten Tag noch machen muss, weil ich an dem, ich hatte immer Donnerstags 10 Stunden jetzt in der Oberstufe, da war das immer gut, dass ich dann nicht noch Hausaufgaben für den nächsten Tag wieder machen musste. Das heißt, da war ich dann auch um 16.30 Uhr durch mit Schule. Dann hatte ich nicht noch Lust, mich wieder hinzusetzen und denken, okay, jetzt muss ich das nochmal durchdenken. Weil dann war der Kopf auch einfach voll. Also das ist, also natürlich war dann 9.10. immer Sportunterricht. Das war dann schon so ein bisschen, wo man, was dann diese Hochleistung vom Kopf nicht mehr so oben gehalten hat, weil es man dann auch einfach auspowern war. Aber nichtsdestotrotz war das teilweise schon, dass ich dann nicht mehr Lust hatte, was zu machen. Aber
ich gehe da gleich mal drauf ein, weil du hast mich jetzt angeschaut auch. aber das ist ja das, was wir nicht mehr durchdenken. Wir haben irgendwann mal den Nachmittagsunterricht eingeführt. Das Hinterfragen muss ja auch mal sein, ist das sinnvoll? Kann der Nachmittagsunterricht nicht so gestaltet werden, dass ich da mal das mache, auch mich mit den Leuten, ich sag, habe 30 Leute in der Klasse, 5 wollen das mal angehen, die wollen in den Chemieraum, die wollen einen Film gucken, englischen Film, sage ich mal, die wollen was machen, die wollen zusammen was basteln, was weiß ich, ein römisches Dorf oder so und das beschriften, ja, aber es ist ja so, der Mensch ist ja ständig in Bewegung letztendlich. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, stopp, und hier schaffen wir uns erstmal den Freiraum, um das im Kopf zu verarbeiten. So funktionieren wir auch. Wir brauchen ja auch den Schlaf zum Beispiel. So, das ist ja, hat ja wieder was mit MINT zu tun, mit der Biologie des Menschen. Und ich glaube, die wird von dem Schulsystem, wie es jetzt ist, einfach missachtet, sage ich mal. Du bist nachher kaputt. Ne? Und ganz ehrlich, ich mache eine AG, ich hoffe, dass die Frau Rose das jetzt nicht hört, aber es sind einfach Füller, sage ich mal. Die Kinder sollen irgendwo beschäftigt werden, die sollen nachmittags da sein, ne? Und dann passt ja schon eine AG einigermaßen, aber ob das sinnvoll ist, das möchte ich, also das ist meine Erfahrung, das möchte ich bezweifeln letztendlich. Man braucht Zeit, so ist das menschliche Gehirn auch in Funktion, sich zu regenerieren und die Sachen, die einen wirklich beherzigen, wie das Kind, das mit Lego spielt, was mit dem Kopf auf die Legosteine fällt, einschläft, danach wieder aufsteht und weitermacht, diese Talente, die kann man halt durch solche Freiräume dann auch fördern. Muss ja nicht jeder mitmachen, ne? Kann ja auch ein Hobby sein, zu chillen, sage ich mal, oder sich mit anderen philosophisch zu unterhalten, das bringt dann ja auch weiter. Wir haben ja gerade das Thema Schwangerschaftsabbruch, du nimmst ein Thema, auf einmal ist da so eine Dynamik. Ich habe Materialien, die wirfst du auf den Tisch, Lego-Bausteine oder auch Lötkolben und Materialien. Auf einmal fangen die Dinge an, da hast du vorher gar nicht dran gedacht. Die jungen Leute, die haben ja teilweise ganz andere Ideen und Fragen, die sie dann umsetzen wollen.
Ich hatte ja immer 7., 8. Matheunterricht, dann bevor dann 9., 10. noch der Sportunterricht kam. Ich fand das, also das war auch unsere Wahrnehmung, 7., 8. Mathe, das war schon hart. Gerade wir hatten immer so einen Raum zur Sonne gewandt, das heißt, es war auch unfassbar warm im Sommer in diesem Raum. Dann sollte man dann noch auf Hochleistung Matheunterricht machen, weil das hat dann ja auch fast jeder noch im Abi. Ist das im Lateinischen ähnlich? Also ich weiß nicht, ob du Lateinunterricht schon mal am Nachmittag hattest, ist ja ähnlich, ist ja auch so ein Hauptfach, sage ich mal. Da ist es ja auch dann so, dass wahrscheinlich das schon hart ist, dann noch komplett auf Leistung sein zu können, oder?
Ja, also es kommt selten vor, zum Glück, aber es ist schon schwierig, weil eben die Vorgaben so eng sind. Also heute muss jeder quasi schon Deutsch, Mathe und Fremdsprache machen. Dann sind die Abiturfächer schon fast abgedeckt und dann hat jeder vielleicht nochmal, ja, kann er vielleicht da nochmal einen Schwerpunkt auf Geschichte oder auf Naturwissenschaften legen. Wenn ich das mal, also aus meiner Zeit noch sehe, und ich glaube, aus deiner Zeit ist es noch viel freier gewesen. Da konnte man wirklich sagen, ich mache jetzt Sport und Erdkunde. Ist heute verboten, weil es ja einfache Fächer sind, in Anführungsstrichen. Heute muss man Mathe machen und Deutsch. Und dadurch, dass es da eben so viele Verpflichtungen gibt, streckt sich auch der Stundenplan. Also da gibt es ganz viele Gegebenheiten, die man da erfüllen muss. Und man kann dann nicht sagen, ja gut, dann wenn Mathe da brauchst du sowieso nicht oder es ist vielleicht im Nachmittagsunterricht, dann kannst du es auch abwählen oder was auch immer, dann würde es, glaube ich, auch manchen Schülern leichter fallen, auch eigene Schwerpunkte zu setzen. Und das wird jetzt demnächst ja immer noch weiter verschärft, wenn jetzt demnächst das 5. Abiturfach dazu kommt. Also es ist ein Irrsinn eigentlich, auch aus meiner Sicht als Lehrer, dass man da nicht so frei wählen kann und auch nicht auch nach Interessen oder nach Begabungen auch wählen kann. Es sind immer zu viele strikte Dinge vorgegeben.
Was würdest du sagen, wie könnte man das verbessern, dass es eben nicht mehr so strikt diese Vorgaben gibt?
Das muss die Politik im Grunde ändern. Ne? Also da wir brauchen eine gute Bildungsministerin, oder im Grunde ist das ja auch, wird ja auch vom Land, vom ganzen, oder vom Bund quasi auch schon gesteuert. Das geht eigentlich in eine falsche Richtung, finde ich. Ich bin froh, dass ich an einem Halbtagsgymnasium arbeiten kann. Das ist für Kinder, die zum Beispiel auch zu Hause noch viel Input bekommen, auch ganz gut. An einer Gesamtschule zum Beispiel, die im Ganztag unterwegs ist, das ist ja auch sinnvoll für die Kinder, weil dann eben vielleicht zu Hause nicht mehr ganz so viel passiert. Da finde ich, kann man noch einen Unterschied machen, und ich bin froh, dass diese Thematik im Grunde jetzt auch ja so ein bisschen abgenommen hat, dass man sagt, der Trend ist hin zur Ganztagsschule. Das finde ich, also wäre ich an einer Ganztagsschule gewesen als Schüler, ich hätte, glaube ich, ja, weiß nicht, keine Freizeit mehr gehabt. Also das war mir früher auch wichtig, und das konnte man auch machen. Und wenn heute vieles in Schule stattfinden muss oder soll, finde ich das eigentlich problematisch. Weil das Angebot dann eben, also ich finde dein Angebot toll, ne, dass man sich da im Nachmittag beschäftigen kann. Aber wenn es dann wirklich nur Lückenfüller sind, und da gibt's vielleicht auch irgendwo an AGs, wo man sagt, na gut, irgendwer muss das da jetzt noch machen, und dann mach mal irgendwie eine Leseecke oder irgendwas. Ja, ist das vielleicht nicht dem entsprechend, was die Schülerinnen und Schüler gerne machen wollen.
Also wirklich noch deutlich individueller gucken.
Genau, ja. Und das muss Politik entscheiden. Das können wir ja leider als Schule gar nicht machen.
Also wir waren mal, das möchte ich eben, also diese Vereinfachung, die suche ich einfach. Ne? So naturwissenschaftlich sucht man ja irgendwie so nach dem Stein der Weisen. Und wenn du auf einmal, jetzt bin ich wieder im Glauben, sage ich mal, wenn du danach fragst, sage ich mal, diese Frage für dich in die Welt setzt, dann kommt da auf einmal was. Ich war zum Beispiel, ich habe mal Abitur am Galileo-Gymnasium gemacht. Dann hatten wir vom Stadtsportbund, wurden wir dann eingeteilt, oder ein Verein wurde gefragt, der Fußballverein, ob wir die Betreuung der Sportler beim NRW-Turntag im Galileo-Gymnasium machen können. Und dann sehe ich das alte Relief von Galileo Galilei, und da stand auf einmal drunter, du kannst einem Menschen nichts lehren, du kannst ihm nur helfen, es in sich zu entdecken. Also ich stand davor, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, sage ich mal, aber war für mich so gravierend, ne? Und seitdem guckt man da auch. Und ich habe noch keinen Schüler entdeckt, der nicht ein Talent hat. Der hat vielleicht keine Lust für einige Dinge. Und alle Dinge, die wir aber allerdings machen, muss ich sagen, das ist meine Erkenntnis. Ich habe ja gesagt, ich war früher in den Sprachen schlechter, sage ich mal. Aber ich habe heute gesehen, dass die Dinge so zusammenhängen, dass du sie brauchst, um dich zu artikulieren, um dich mit anderen auszutauschen, ne? Auch bewusst sein, wenn du jetzt Wörter falsch schreibst, wenn du falsch kommunizierst letztendlich. Wir haben ja über das Kompetenzdreieck gesprochen. Wissen, denken, kommunizieren, das ist ja die Kommunikation. Wenn du die nicht beherrschst, kannst du bestimmte Dinge nicht lösen letztendlich. Und man sieht einfach, und das sehe ich bei den Schülern auch, Mathematik zum Beispiel ist eine formale Sprache letztendlich, die einem unheimlich hilft, bestimmte Dinge zu machen. Das muss man nicht immer mit Zahlen und es ist einfach eine Sprache. Ich frage einfach, wie will ich es besser darstellen? Also wie kannst du es vereinfachen? Du möchtest jemandem am Telefon sagen, du hast hier zwei Haufen mit Steinen, die haben alle eine bestimmte Anzahl, also ich muss erstmal eine Zahl erfinden. Und wie sage ich dem jetzt, soll ich die addieren, soll ich die multiplizieren? Dafür gibt's halt Zeichen. Ne? Und es gibt halt Zeichen, die kennen wir aus dem Alltag. Und das andere sind auch nur Zeichen, um das zu sagen, was ich gerade machen will.
Und da braucht man auch keine Steuererklärung quasi im Unterricht als Unterrichtsthema machen. Das ist ja immer so der Vorwurf, wir lernen in der Schule nichts, was wir im Leben brauchen. Ne? Also im Grunde kann man auch an Goethes Faust kann man ganz, ganz viel lernen. Und da brauche ich nicht die Steuererklärung, die vielleicht einen praktischen Nutzen hat, aber die dann vielleicht auch in dem Zeitraum dann vielleicht aktuell ist, und in 10 Jahren, wenn ich es dann machen muss, dann ist es eh schon veraltet. Also ich finde auch wichtig, man muss verstehen lernen, und das ist Aufgabe von Schule.
Wobei ich finde, es gibt schon so ein paar Dinge, also wenn ich daran denke, an die Praktikumszeiten, die man hatte, so diese Vorbereitung oder auf sowas wie läuft das denn ab, oder nach einem Praktikumsbericht schreiben, da wurden wir nie darauf vorbereitet. Wir haben nie uns wurde nie gesagt, wir wollen das als Schule gerne, also natürlich haben wir irgendwie Vorgaben bekommen, wir sollten in der Schriftart schreiben und so viel Rand soll das haben und weiß ich nicht. Aber wie geht man sowas richtig an? Wie soll ich einen Praktikumsbericht schreiben? Oder wie diese Vorbereitung auf so ein Praktikum beispielsweise, das haben wir in der Schule, ich glaube, wir haben einen Tag gehabt, und da haben wir aber auch, wurden wir da nicht richtig drauf vorbereitet, sondern das war dann so sehr oberflächlich, aber es hat einem selber für sein Praktikum nichts gebracht. Und ich finde, vielleicht auch gerade diese Berufsorientierung, die es an Schulen gibt. Ich persönlich finde jetzt, nachdem ich da jetzt durch bin, oder jetzt durch mit Schule bin fast, dass mir diese Berufsorientierung in der kompletten Gymnasialzeit eigentlich nichts gebracht hat, weil da so viel einfach auch Unnötiges gemacht werden muss, weil das wieder vom Land vorgeschrieben ist, das müsst ihr machen. Wenn da jede Schule einzeln Schwerpunkte legen könnte, für jeden Schüler Schwerpunkte legen könnte, auf du möchtest gerne das eventuell später machen, dann machen wir das, um dich dafür zu fördern und du möchtest gerne das machen, also müssen wir dich so fördern. Das gab's nicht, sondern wir mussten, ich kann mich an eine Aufgabe erinnern, da sollten wir vom ABC zu jedem Buchstaben im Alphabet, sollten wir ein Wort finden, was mit Berufsorientierung zu tun hat. Das bringt mir nichts, um irgendwann mal einen Vorteil zu haben bei der Berufsfindung oder so. Also da finde ich schon, da muss man als Ministerium oder auch müssen da nochmal andere Ziele gesetzt werden, weil so bringt das, glaube ich, keinem was. Also finde ich.
Also ich glaube, es muss erstmal definiert werden, was wir lernen sollen. Also das kann man schon in Form, ich bin wieder bei Bausteinen, bei einzelnen Themen. Ne? Was müssen wir? Wir müssen Mathematik, würde ich jetzt sagen, kennt ja auch jeder. Addieren, multiplizieren, dividieren, subtrahieren. Ne? Also sag ich mal, das ist unsere Basis. Und da gibt's noch mehr. Aber wenn man dieses Wesen dieser Dinge erkannt hat, ich komme immer wieder auf den Glauben zurück. Ne? Die Geschichten in der Bibel. Es gibt immer die Sache der Nächstenliebe. Und dazu gibt es ganz viele Geschichten, die dich reflektieren mit deinem Alltag letztendlich, ne? Und so ist es auch mit den Zahlen. Es gibt ganz viele Zahlen. Oder wenn Leute sagen, ja, Satz des Pythagoras, das ist ja so diese beliebteste Sache, brauche ich mein Leben lang nicht. Ja, sicher, du musst es aber jeden Tag haben, weil nur so durch diese Gesetzmäßigkeit, die irgendwann mal einer entdeckt hat, kann ich heute mein Handy benutzen. Dadurch kann ich GPS benutzen, ne? Und das ist halt schon einfach in der Historie begründet. Und ohne die Historie, ohne Latein, die sprachliche Entwicklung, würde es das heute nicht geben. Das ist toll, wenn ich die Geschichte der Zahlen erzähle. Ne? Wie willst du jemandem sagen, der jetzt, du gibst deine Schafe mit und willst dem da hinten sagen, du hast 10 Schafe mitgegeben. Da gab es ja damals das Kerbholz, da hat man Kerben reingemacht. Also man hat ein Werkzeug entwickelt, um das zu kommunizieren. Und von dieser Sache ausgehend hat sich alles andere entwickelt. Und das ist so logisch eigentlich. Wir haben uns immer fortentwickelt letztendlich. Und das, was wir heute haben, ist zum Beispiel ein Zahlensystem, das passt halt. Ne? Vielleicht entwickelt mal jemand was Neues, sage ich mal. Ne? Aber das ist schon optimal, wenn man versteht, warum das so gewachsen ist, sage ich mal.
Wir müssen jetzt auf die Zeit gucken, deswegen machen wir jetzt das beliebte Quiz, was wir in jeder Folge haben. Das heißt, ich habe 5 Fragen vorbereitet, ich werde die euch beiden stellen. Es sind meistens eher Schätzfragen, vielleicht auch einfach, wo ihr was raus sagen müsst, wo einfach auch nur eine Lösung richtig ist oder wo man halt entweder der eine ist näher dran, der kriegt dann den Punkt. Also jeder gibt dann hier gleich seine Antworten preis. Die erste Frage ist, wie viele Lehrkräfte unterrichten aktuell, also Stand 23/24, an Schulen in Deutschland, an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland?
160.000 in NRW oder in Deutschland?
In Deutschland.
In Deutschland. Dann sind es 800.000 ungefähr.
230.000.
Du warst schon ziemlich gut. Einige sind laut Statista gewesen 739.460 Lehrerinnen und Lehrer. Finde ich viel, aber natürlich 16 Bundesländer und wenn man bedenkt, wie viele Schüler es gibt, dann ist es schon eigentlich auch notwendig. Also ich meine, wir haben schon eher Lehrermangel, also als das zumindest in einzelnen Fächern, als dass wir gerade gut ausgestattet sind. Zweite Frage, wie hoch ist die durchschnittliche Klassengröße an weiterführenden Schulen in Deutschland?
27?
An weiterführenden Schulen, ja, ich sag mal einfach 28.
Es sind etwa 25, also es ist, also für den NRW, zumindest so was ich jetzt weiß, geht es auch eher so Richtung 30, schätze ich. Aber das, was ich jetzt rausgefunden habe, sind so etwa 25 Schülerinnen und Schüler. Ja, also in Kursen in der Oberstufe wird es dann eher weniger, aber so im Klassenformat etwa 25. Wie viele Stunden verbringen deutsche Schülerinnen und Schüler im Schnitt pro Woche an Hausaufgaben?
Ich würde sagen 4 Stunden.
7.
Das sind etwa genau 7. es ist schon viel, wenn man bedenkt, finde ich, dass man ja zusätzlich schon jeden Tag mal mindestens an einer weiterführenden Schule eigentlich 6 Stunden zur Schule geht. also vor zwei man eigentlich nicht mit Hausaufgaben anfängt und dann noch in 5 Tagen oder sagen wir mal in 7 Tagen mit Wochenende 7 Stunden Hausaufgaben plus Lernen, was ich jetzt nicht zu den Hausaufgaben dazuzählen würde, finde ich das eigentlich schon relativ viel. Ja. Ja, welche Schulnote vergeben Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland denn am häufigsten? Da sind wir jetzt 1 aus 6.
3+.
Na, einfach nur, gibt jetzt kein Plus und Minus dabei.
Die 3.
Würde ich auch sagen, dass die Gaußsche Normalverteilung ist die 3 am häufigsten.
Ist tatsächlich auch die 3. Also das ist ja auch fast logisch. Also das ist nicht gut, nicht schlecht, das ist einfach die Mitte. Von daher, da macht man nicht viel mit falsch. Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchen denn in Deutschland Stand 2023 die Schulen, also Gymnasium, Grundschule und so weiter?
In ganz Deutschland?
In ganz Deutschland.
Vier Millionen? Würde ich mal grob schätzen.
7 Millionen?
Es sind 8,9, die in diesem Jahr oder in dieser Zeit zur Schule gegangen sind. Finde ich aber auch wieder viel, muss ich sagen. Also, aber gut, auch wenn man dann 700.000 Lehrer hat, etwas mehr, dann
braucht man nur rechnen.
Wenn 4 Millionen Schüler wieder wenig. Aber das ist, finde ich trotzdem spannend. Also,
dann könnte man ja eigentlich 10 Schülern immer einen Lehrer zuweisen. Man müsste nur einen Lehrer haben, der sich mit allen Fächern auskennt, sage ich mal. So ein Allrounder, sage ich mal. Ne? Nicht so spezialisieren, sage ich mal, der Sprache kann, der. So, das wäre so ein Basispaket, sage ich
mal. Ja, ich glaube, was einfach schon viel wichtiger wäre, wenn die Schulen nicht in manchen Fächern überbesetzt sind und in manchen Fächern unterbesetzt. Wenn wirklich das ausgeglichen ist und jede Schule hat die Anzahl an Lehrer für das Fach, was er braucht, ich glaube, dann wär das auch schon viel, viel einfacher, gerade auch in den Kursen in der Oberstufe und so dann. Also wenn ich bedenke, dass wir jetzt im Sofi-Kurs 30 Leute waren, also wir hatten in der Q1 noch 2 Kurse und jetzt in der Q2 wurden wir zusammengelegt, weil die Lehrerin zu viele Kurse hatte. Kann man sich auch fragen, ob das sinnvoll ist, wenn man mit 30 Leuten da sitzt und wovon am Ende 20 Leute es im Abi haben, ob das sinnvoll ist, wenn man dann so den Unterricht macht. Aber das führt, glaube ich, jetzt auch zu weit. Vielleicht noch einmal zum Abschluss, weil du das eben schon so angesprochen hast. Wie war es für dich denn oder wie würdest du das auf deine Kinder übertragen? Also wie hast du für die richtige Richtung gesucht, sage ich mal?
Also ich habe es ja selber erlebt letztendlich. Ich habe immer gesagt, also es sind ja verschiedene Stufen, Grundschule, weiterführende Schule, bis zum Abitur dann, versucht immer zumindest die Chance auf den höchsten Schulabschluss zu behalten. Ne? Also da kann man auch helfen letztendlich, wenn ihr das wollt. Es ist ja nicht schlimm, wenn man das nicht will. Ich habe auch gesagt, ich bin ja selber mal sitzen geblieben, sage ich mal. Mir hat es gut getan. Ich war auch nicht altersgerecht, sage ich mal. Ne? Also das hat einen schon geprägt. Aber ich würde auch immer so sagen, bis zur 8. Klasse versucht alles aufzunehmen, was euch geboten wird. Nehmt die Aktionen mit, seid in der Schule, informiert euch. Und dann wird es natürlich ernster zum nächsten Abschluss, sage ich, 9., 10. Klasse. Da kann es ernster werden. Aber wenn zwischenzeitlich sollte man, und so würde ich auch die Schule sehen, im sozialen Bereich, du kannst unterschiedliche Menschen kennenlernen, ne? Die dir gefallen, die dir nicht gefallen. Du musst auch mit unterschiedlichen Lehrertypen umgehen, sage ich mal. Ne? Aber interessier dich, weil der Lehrer freut sich auch, wenn du dich für das Fach ehrlich interessierst, sage ich mal. Wenn du was spannend findest, geh auch mal auf die Nerven und frag auch mal nach der Stunde nach. Also halte Kontakt, mach Kommunikation und halte den nächsten Schulabschluss offen. Ist ja dann egal, welches Fach du nimmst. Es wird ja ein bisschen begrenzt durch die heutigen Fächer. Aber halte auch Kontakt und schätze das, was da passiert, ist wert. Und meinen Kindern in der AG sage ich immer, passt die 45 Minuten auf oder 60 Minuten mittlerweile und tobt euch wirklich in der Pause aus.
Wie würdest du das als Lehrer jetzt sehen? Wie sagst du das vielleicht auch deinen Schülern? Weiß nicht, ob man da auch drüber spricht.
Worauf sie achten sollen? Oder?
Ja genau, oder wie sie am besten, also wie du sagen würdest, wie es am besten wäre. Also dass man nicht, weil ich glaube auch als Lehrer sieht man ja, dass wenn man einfach nur sagt, du musst jetzt den Unterricht immer 100% da sein, das klappt ja auch einfach nicht. Also das ist auch bescheuert, wenn man als Lehrer das sagt, weil das ist einfach unrealistisch.
Ich würde auch sagen, neugierig bleiben ist das Allerwichtigste. Menschlich bleiben finde ich auch einfach wichtig. Und wenn man dann Fehler macht dann ist es eben so. Ne? Aber unser Bildungssystem ist hart, würde ich schon sagen. Aber das Leben ist es auch und dann ist es eine gute Vorbereitung quasi. So wird es im Grunde später sein. Ich sage zum Beispiel auch immer, wenn es so Richtung Abitur geht, ist manchmal so ein bisschen die Puste geht den Schülern dann aus und dann sage ich denen eigentlich, also natürlich lernen wir hier Inhalte und so weiter, aber letztlich lernt ihr eigentlich Frustrationstoleranz. Ne, ihr müsst das jetzt aushalten. Und das muss man im Leben, muss man auch Dinge aushalten und das schafft man dann schon.
Finde ich ein gutes Schlusswort. Dankeschön, dass ihr hier wart, ihr beiden. Ich fand es sehr, sehr spannend, weil wir, glaube ich, sehr viel Eindrücke bekommen haben zum Thema Schule. Sehr viel, wie es in den Schulen läuft, wie es vielleicht bei mir so ist, wie es aber vor allem auch als Lehrer dann wahrgenommen wird und auch als Eltern oder auch als AG-Leiter. Also finde ich wirklich sehr spannend. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine zweite Folge zum Thema Schule. Ich glaube, da kann man noch so viel mehr zu erzählen. Aber wir dürfen auch nicht zu lang werden. Von daher danke, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Danke auch.
Und unsere nächste Folge für Generationen auf dem Sofa, die gibt's dann schon im nächsten Monat. Und den Podcast hören könnt ihr überall da, wo es Podcasts gibt und auf radioheatwave.com.
Das war Generationen auf dem Sofa. Jeden Monat neu auf radioheatwave.com und überall, wo es Podcasts gibt. Generationen auf dem Sofa.